Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Stefanos Tsitsipas bleibt der Fürst von Monte Carlo. Die deutschen Tennisdamen setzen sich durch gegen Brasilien in durchaus hostile Environment. Und Alexander Zverev hat sich zum Doppelspezialisten hervorgeschwungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir gleich über das ganze Thema Tennis in der letzten Woche sprechen, eine Nachricht, die wir haben. Ich bin auf jeden Fall wieder bei den French Open akkreditiert und es wird wieder ganz viele Podcasts von vor Ort geben.
Also du bist quasi der Fürst von Paris.
Nee.
Die Fürstenposition in Monte Carlo schon weg für den schönen Stefanos.
Ja.
Und die in Paris geht dann nicht.
Ja. Nein, das wollte ich nur einfach dann zusagen. Wir werden natürlich wieder Dailies bringen von den French Open. Ich werde wieder vor Ort sein. Das zweite Mal bin ich dort vor Ort bei den French Open. Werde dann dieses Mal auch alle zwei Wochen dabei sein. Ich bin für die Sportschau akkreditiert. Und dann werden wir dann auch von vor Ort ganzen O-Töne etc. bringen und das ist vielleicht dann eine Nachricht, die euch dann auch interessiert. Also die French Open werden hier in aller Ausführlichkeit, wie ihr es kennt aus den letzten 10 Jahren, gecovert. Wir kommen aber auf das Geschehen der letzten Woche zu sprechen und Monte Carlo. Ich möchte sagen, ich habe es letzte Woche mal wieder so gesehen, so leicht Frühlingstemperaturen, Sonnenuntergang und dann spannendes Sandplatztennis, da geht nichts drüber.
Ja, und Top 5 Center Court würde ich auch noch sagen, auf der Tour, ne? Also
ja.
Ist natürlich schon ein krasses Ding. War ich noch nie vor Ort. Irgendwie so fehlt mir noch in der Reihe der großen Sandplatzturniere. Aber ist natürlich schon ein schicker Fleck Erde. Ne? Und Sandplatz-Tennis kommt ja in zwei Facetten gefühlt. Entweder nachmittags um 2, windig, keiner hat Spaß dran. Oder eben wirklich in den perfekten äußeren Bedingungen in den Abend hinein, wenn alle vielleicht auch schon mal ins Weinglas geschaut haben.
Ja, aber ich habe nur letzte Woche wieder gedacht, Mensch, das macht so einen Spaß, dann dieses Tennis zu gucken und das wird ja in den nächsten Wochen nicht anders werden. Ich freue mich jetzt schon auf diese Late-Night-Sachen in Rom zum Beispiel, wenn da noch vor 1000 enthusiastischen Zuschauern da auf dem Campo Centrale dann noch gespielt wird oder auf dem Pietrangeli. Das ist schon ziemlich cool. Wir werden natürlich dann auch über das über den Billie Jean King Cup, über die Qualifier sprechen. Und wir werden natürlich dann auch noch darüber sprechen, dass Rafael Nadal nächste Woche wohl in Barcelona antreten wird. Aber dann lass uns doch jetzt mal über den Fürsten von Monte Carlo sprechen. Ja, und Stefanos Tsitsipas ist der Sandplatzkönig weiterhin in Monte Carlo. Seitdem Rafael Nadal mit Verletzungen in den letzten Jahren zu kämpfen hatte und häufiger dann mal nicht bei dem Turnier dabei sein konnte, hat Stefanos Tsitsipas diese Rolle übernommen. Und Philipp, wir können es sagen, 1,5 Jahre hat Stefanos Tsitsipas kaum ein Bein an die Erde bekommen. Man hat gedacht, es ist entschlüsselt, wie man gegen ihn zu spielen hat. Und dann kommt er nach einer wirklich desaströsen Hartplatzwoche in Miami, kommt er nach Europa auf den Sand und spielt so eine Woche. Was ist das denn?
Ja, man muss sagen, ist einer der besten Sandplatzspieler, den wir haben, wahrscheinlich. Also zumindest auf bestimmten Sandplatzbelägen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ausweiten würde auf den Belag, den wir in Madrid sehen. Aber French Open, Rom, Monte Carlo, da müssen wir ihn anscheinend trotzdem oder weiterhin zu den Top 5 zählen, obwohl er eben in den letzten 1,5 Jahren, wie du gesagt hast, nicht so viel gerissen hat. Man das Gefühl hat, er ist entschlüsselt worden. Er hat ja hier auch, was war es? Erster Top-5-Sieg seit 1,5 Jahren, erster Top-10-Sieg des Jahres, zweiter Top-10-Sieg des Jahres. Also er hat ja hier durchaus ein paar Sachen hinbekommen und man muss auch sagen, es war kein glücklicher Sieg. Das war eine überzeugende Leistung die ganze Woche über und ich glaube, es ist ja recht klar, wo es für ihn hier einfacher ist, bei den langsamen Bedingungen, wenn der Ball hoch abspringt, beim Return nämlich und bei der Rückhand. Aber trotzdem muss man es erstmal hinbekommen, nachdem er ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel Selbstbewusstsein hatte, als er hier angekommen ist.
Es ist ja schon so, dass man, was ich gerade eben gesagt hatte, gedacht hätte, man hätte ihn entschlüsselt, dass er auf der Rückhand angespielt werden kann, dass er dann auch wirklich wackelt auf der Rückhand und beim Return gerade in der Rückhand, dass er Probleme hat. Und ich meine, wir haben auch langsamere Hartplätze gesehen. Wir haben den Hartplatz in den Indian Wells gesehen. Aber selbst da hat diese Rückhand so sehr gewackelt. Und ich hatte nach dem Match gegen Alexander Zverev, hatte ich eigentlich schon mal gesagt hier, Zverev bereitet sich nicht vor, ist nicht vorbereitet auf das Spiel von Tsitsipas und hat doof gespielt. das muss ich dann allerdings jetzt zurücknehmen. Und natürlich kann man immer noch die Art und Weise kritisieren, wie Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas gespielt hat. Aber den anderen ist es ja auch nicht gelungen, ihn in irgendeiner Weise in Bedrängnis zu bringen. Weil so wie er gespielt hat hier heute und in dieser Woche gegen Sebastian Ofner, gegen Zverev, gegen Karen Khachanov, gegen Jannik Sinner dann in drei Sätzen und dann am Ende dann auch noch gegen Casper Ruud. Das ist halt einfach auf seine Stärken dann beruhen. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, Selbstvertrauen ist dann doch a hell of a thing. Und er weiß, dass er in Monte Carlo immer sehr gut spielt und immer sehr gut gespielt hat. Und er kommt da an, eigentlich mit keinem Selbstbewusstsein aus den Top Ten rausgeflogen und tatsächlich dann auch verdient aus den Top Ten rausgeflogen und kommt dann hierher und zeigt alles, das, was er in den letzten Jahren dann auch immer wieder auf Sand gezeigt hat. Aber dass er das so rüberbringen kann, damit habe ich niemals gerechnet.
Ja, wenn wir den Rahmen jetzt noch ein klein bisschen weiter öffnen, dann können wir ja sagen, hier standen im Finale zwei Sandplatzspezialisten. Also im Moment muss man das wahrscheinlich über Tsitsipas sagen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt seine ganze Karriere über gelten wird, aber im Moment ist es wahrscheinlich so. Und hier haben sich über die Woche die beiden besten reinen, also in Anführungszeichen Sandplatzspieler, durchgesetzt. Sie können beide auf Hardcourt und teilweise auch auf Rasen schon ein bisschen was reißen, aber es ist im Moment eine relativ große Diskrepanz, was die Leistungen auf den verschiedenen Untergründen angeht. Und an sich ist das ja so, wie Tennis mal gewesen ist, und an sich ist das ja eigentlich auch eine coole Sache. Wenn jemand wie Tsitsipas, der eben so schwach in diesem Jahr gespielt hat, mit, muss man sagen, klein bisschen Glück, aber Sinner hier besiegt hat, der alles überragende Spieler dieser Saison bisher gewesen ist. Und da konnte man sehen, was Tennis ja auch auszeichnet, dass Tennis eben in ganz unterschiedlichen Bedingungen gespielt wird und dass wir nicht jede Woche exakt dasselbe erleben, auch wenn sich das während der Ära der Top 4 so angefühlt hat, gibt es ja schon Spieler und Spielerinnen, denen bestimmte Belege und bestimmte Bedingungen liegen. Und hier ist bei Tsitsipas natürlich schon so zwei Faktoren. Das eine ist eben wirklich Sand und er hat mehr Zeit beim Return. Und da ist es einfach auf den anderen Belegen so, wenn die Spieler in der Lage sind, in seine Rückhand zu returnieren, dann ja, hat er massive Probleme teilweise. Und das zweite eben, dass ich das Gefühl hatte, hier kann er seine Rückhand richtig einsetzen. Hier kriegt er den Topspin rein, hier kann er den Ball auch mit einigermaßen viel Zeit gut nehmen. Und von daher, es sind die perfekten Bedingungen für ihn. Nur glaube ich, können wir ihn jetzt wirklich, zumindest in Rom und bei den French Open, jeweils in die Top 5 Favoriten mit reinzählen. Ich glaube, dafür hat er in seiner Karriere auch genug bewiesen. Und vor allem liegen ihm, glaube ich, auf Sand ja auch einige Matchups, wie zum Beispiel das gegen Zverev. Ich würde ihn auch gegen den Medvedev vorne sehen. Ich würde ihn gegen den Ruud vorne sehen. Also vielleicht kann Tsitsipas sich da irgendwo so in der zweiten Kategorie an Favoriten jetzt an die Spitze setzen in den nächsten Wochen.
Lass uns mal gerade zwei Matchups durchgehen oder Matches durchgehen, die er jetzt gespielt hat. Lass uns mal gerade das Match gegen Alexander Zverev durchgehen. Alexander Zverev, das wissen wir, hat keine gute Bilanz gegen Stefanos Tsitsipas gehabt. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, er bekommt keine Länge in die Rückhand rein von Tsitsipas. Tsitsipas hatte überhaupt keine Probleme, an der Grundlinie zu stehen und die Rückhand zurückzubringen. Das war mir dann auch dann aufgefallen, wo ich gedacht habe, nee, das ist zu wenig, was Alexander Zverev mit der Rückhand von Stefanos Tsitsipas macht. Er hat ja die Möglichkeit, zum Beispiel in einem Cross-Court-Rückhandduell, kann er, glaube ich, stundenlang mit Tsitsipas mithalten. Das ist überhaupt kein Problem. Und er ist höchstwahrscheinlich auch der bessere Rückhandspieler. Aber er hat nicht genug Länge in diese Rückhand reinbekommen. Und ich habe dann auch wieder gedacht, dass er viel zu wenig macht während der Rallye, um Tsitsipas zu beschäftigen. Weil er hat sich dann auf diese Rückhand-Rallye verlassen und er hat sich auf diese Cross-Court-Rallye verlassen mit zu wenig Länge. Tsitsipas hatte keine Mühe, dann zurückzukommen und dann auch die Initiative zu ergreifen. Und dann hat Zverev es sehr häufig so gemacht, dass er in die Vorhand von Tsitsipas gegangen ist. Und das ist einfach nach wie vor der beste Schlag. Und Tsitsipas Vorhand gehört zu den Besten der Welt.
Ja, ich glaube, die unterbewusste Annahme ist immer noch, ich glaube, von allen, die irgendwie mit Tennis zu tun haben, dass Sand am Ende ein Defensivbelag ist, wo man einfach extrem gut in der Abwehr sein muss. Und das ist Zverev zweifellos einer der besten Abwehrspieler, den es gibt. Nur an sich würde ich argumentieren, gerade bei den Herren ist Sandplatztennis Vorhandtennis. Und diejenigen, die wirklich gute Vorhände haben, tendieren auf dem Belag zu dominieren. Und das war jetzt bei Djokovic früher nicht der Fall. Der hat es wirklich über die Defensive und über diese Monster-Rückhand lösen können. Aber diejenigen, die über die letzten anderthalb Jahrzehnte auch abseits von Nadal bei den French Open wirklich was gerissen haben, das sind Vorhandspieler. Und da fällt Ruth rein und da fällt vor allem Tsitsipas rein. Und ich würde sagen, die Vorhand, wenn er das Selbstbewusstsein hat, die ist Top 3 in der Welt, vielleicht sogar besser. Die ist halt einfach brutal, weil da ist Spin drin, da ist Länge drin, der kann die Cross-Court gehen, der kann aber auch extrem schnell die Linie entlang gehen. Und ich glaube, auf Sand macht es fast überhaupt gar keinen Sinn, ihm da reinzuspielen. Also da muss der Angriff schon wirklich sehr gut sein und man wahrscheinlich auch wirklich fix am Netz sein, um da eine Chance zu haben. Und die Rückhand, die ist wahrscheinlich auf jedem anderen Belag gegenüber Zverev klar unterlegen und ist auch auf Sand, was die Konstanz angeht, natürlich überhaupt nicht der von Zverev gewachsen. Nur was er ja schon geschickt auf Sand macht, ist halt, dass er da richtig gute Winkel reinbekommt und Spin reinbekommt, mit dem er Gegner wegdrängen kann. Und das heißt, er ist hier dann wahrscheinlich auf Augenhöhe mit jemand wie Zverev und die Vorhand ist halt einfach, ja, die ist besser als fast jede andere Vorhand auf der Tour.
Um auch unsere ältere Klientel zu bedienen, auch Robin Söderling und Gustavo Kuerten hatten gute Vorhände.
Ja, und auch bei den Damen wirklich dominante Champions in den letzten 2-3 Jahrzehnten. Und ich meine, womit, gucken wir ganz rüber, womit macht's Swiatek? Klar, am Ende hat sie wahrscheinlich die leicht bessere Rückhand, nur die Vorhand ist halt brutal. Und damit gewinnt man Sandplatztennis. Wird wahrscheinlich auch jeder, der die bessere Vorhand hat und hier Hobby-Tennis spielt, wird wahrscheinlich auch ganz gerne auf Sand spielen.
Lass uns gerade noch über das Match gegen Jannik Sinner sprechen, weil das war nämlich ein wirklich bemerkenswertes Match. Es war von hoher Qualität. Ich habe das sehr gerne geguckt. Es gab eine strittige Situation. Im dritten Satz führte Jannik Sinner mit 3-1, hatte Breakball zum 4-1 und dann spielt Tsitsipas, und das konnte man mit bloßem Auge erkennen, einen zweiten Aufschlag viel zu lang, macht den Punkt dann und holt sich das Break. Jannik Sinner regte sich in Jannik Sinner-Art auf, also nicht übertrieben oder so. Aber gab dann hinterher zu, ja, und dann kam so ein bisschen die Nervosität, dann kamen auch die Beine rein und dann hatte er Krämpfe bekommen und Tsitsipas konnte dann mit 6-4 abräumen. Trotzdem, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er nur wegen dieser, in Anführungsstrichen, Fehlentscheidung das Match gewonnen hat. Trotzdem hat es Tsitsipas auch gegen Sinner geschafft, dessen Vorhand aus dem Spiel zu nehmen und mit seinen eigenen Stärken dann das Spiel zu dominieren. Das fand ich den noch beeindruckenderen Sieg von Tsitsipas.
Ja, und weil das jetzt ja ein Thema immer in dieser Woche war, die ganzen in Anführungszeichen Fehlentscheidungen, die wir gesehen haben. Ich weiß auch gar nicht, ob es so Sinn macht, sich daran wirklich aufzuhängen. Es gehört zum Sandplatztennis dazu. Also es ist kein Perfektionssport auf dem Sand. Und von daher, ich glaube, es ist okay. Und Tsitsipas hat das Match hier schon gewonnen und andere haben ihre Matches auch gewonnen, trotz dessen, dass da Fehlentscheidungen drin gewesen sind. Also das jetzt mal kurz gesagt. Was ich hier sehr spannend fand in dem Matchup zwischen den beiden war, wie er den zweiten Aufschlag von Sinner angegriffen hat. Ich würde sagen, das war auf dem Hartplatz so nicht möglich für die Gegner von Sinner. Und hier ist Tsitsipas richtig reingegangen. Ich glaube, Sinner hat sowas wie 30% gewonnene Punkte hinterm zweiten Aufschlag gehabt. Und er hat nicht so viele Erste gehabt. Und dass Tsitsipas da dann quasi selber ein hohes Niveau auf dem Aufschlag halten konnte, und das müssen wir sagen, Tsitsipas hat gut serviert und ist auch einer der besseren Server, die es auf der Tour gibt. Und dass er da einfach geschafft hat, Sinner permanent unter Druck zu setzen. Und das würde zum Beispiel auf dem Hartplatz einfach so nicht passieren. Da würde Sinner ihm einfach richtig unangenehm in die Rückhand reingehen und hier kann Tsitsipas halt stehen und kann einmal Schwung holen und dann zieht er die Rückhand durch oder eröffnet sich halt die Linie lang etwas mit der Rückhand und das ist halt ein großer Unterschied und da muss man sagen, da war Sinner dann schon angreifbarer, als er jetzt auf einem anderen Belag wäre.
Aber es ist ja auch alles tröstlich für die Menschen, die gesagt haben, die einhändige Rückhand stirbt aus. Stefan Tsitsipas hat hier ein Paradebeispiel in dieser Woche geliefert und einfach eine perfekte Woche geliefert und ich finde es sehr schön, dass wir einen in Anführungsstrichen etwas übersehenen Spieler der letzten Monate und vielleicht der letzten anderthalb Jahre jetzt auch wieder ganz dick im Geschäft haben werden in den nächsten Wochen, weil du hast es gesagt, Madrid wird vielleicht nicht unbedingt sein Belag sein, weil es sehr schnell ist, beziehungsweise weil der Ball schnell fliegt durch die Höhe etc. Aber Rom und French Open, da freue ich mich jetzt allerdings wirklich schon auf die Tsitsipas-Auftritte.
Ja, der ist ja ein Ästhet. Also er ist ein bisschen schräger Typ. Manche, glaube ich, mögen ihn, manche finden ihn halt ein bisschen anstrengend. Und er kann frustrierend sein, weil ich so das Gefühl habe, er ist nicht wirklich besser geworden, er ändert nicht wirklich was. Nur auf dem Sand, ja, da sind andere Qualitäten gefragt. Und die hat er. Und ich wäre jetzt wirklich überrascht, wenn er jetzt in der Sandplatzsaison irgendwie hinten wegfallen würde. Ich würde jetzt von ihm ein paar gute Wochen erwarten.
Kaspar Ruud stand ihm im Finale gegenüber und Stefanos Tsitsipas hat hier ganz klar mit 6-1 und 6-4 gewonnen. Kaspar Ruud hatte eine wirklich richtig gute Woche. Gegen Alejandro Tabilo hat er gewonnen, danach gegen Hubert Hurkacz in 2 Sätzen, gegen Hugo Humbert in 3 Sätzen und dann das Match gegen Novak Djokovic, wo ich im Mitte des 3. Satzes gedacht habe, Haus und Hof auf Novak Djokovic Sieg. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, weil Kaspar Ruud das Match am Ende gewonnen hat und das wirklich mit einer enormen Nervenleistung, also wo er wirklich enorm Nerven gezeigt hat und starke Nerven gezeigt hat und sich da durchgebissen hat. Im Finale war er komplett chancenlos und da habe ich dann gedacht, das war kein guter Auftritt von Kaspar Ruud, weil er versucht hat, mit höheren Topspins gegen die Rückhand von Stefanos Tsitsipas anzugehen, nicht genug Länge drin hatte und da war er mir zu harmlos und zu zahm und vielleicht ist das ja nach wie vor die Geschichte, die man Kaspar Ruud in Anführungsstrichen vorwerfen muss, dass er noch nicht die ganz großen Erfolge hat.
Ja, man kann sagen, 6 große Finals und 6-mal verloren. Und teilweise ziemlich klar. Und finde ich auch enttäuschend, weil er hatte eine gute Woche und er hatte bis hierhin ja auch ein gutes Jahr. Ist jetzt ja nicht, bei ihm ist es jetzt nicht Tsitsipas-mäßig überraschend gekommen, sondern er hatte ein gutes Jahr. Ich glaube, mit einem Turniersieg hier wäre er auf 3 oder so im Race gegangen. Und das am Anfang der Sandplatzsaison wäre beeindruckend gewesen. Und ja, am Anfang haben wir ja, finde ich auch zu Recht, durchaus Entschuldigungen gefunden, warum man den großen Finals verloren hat, weil ist halt Nadal auf Sand oder meine Güte, ist halt die Energie von Alcaraz oder ja, Djokovic auf dem Indoor-Hardcourt, wer besiegt den schon? Nur es zeigt sich ja schon ein gewisses Muster, dass ihm, ja, dass er halt so eine gewisse brave Mentalität in solche Matches mitbringt. Und wir haben dann das Halbfinale ja wirklich gegen Djokovic gehabt. Da muss man sagen, hat er am Ende einiges weniger an Punkten gewonnen. Und er hat den 3. Satz eigentlich auch nur in Anführungszeichen über diese langen Ballwechsel, also über die Physis entschieden und darüber, wie langsam der Court war. Also der hat schon einiges dafür getan. Und zwar der 1. Sieg gegen Djokovic. Und trotzdem hätte ich gedacht, dass er danach mit mehr, was auch immer ihm fehlt, ins Finale gekommen wäre, weil eben, für mich ist es dann auch nicht nur was Matchup oder nicht nur technisch zu erklären und Mentalität ist immer so ein böses Wort, wenn man irgendwie über Sport redet, aber irgendwas fehlt ihm, muss man schon sagen, in Finals.
Ich habe gedacht, in der Vorbereitung habe ich so gedacht, bringst du dieses Wort, diese Vokabel, Killerinstinkt, der ihm fehlt, weil er hat eine der allerbesten Vorhände, die es gibt und die schon mit Rafael Nadals Vorhand auf Sand verglichen worden ist. Davon war heute im Finale nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Und das hat er im Halbfinale gehabt gegen Novak Djokovic. Da hat er seine Vorhand eingesetzt. Das heute war ein zahmer, ein zurückhaltender, ein fast schon ängstlicher Auftritt. Und das ist, glaube ich, nach wie vor das, was ihn hindert, dass er diese großen Finals nach wie vor verliert. Er hatte diese großen Finals, aber er hat über dem 500er-Level hat er einfach noch kein Turnier gewonnen.
Ja, wenn wir mal gucken, über die letzten 10 Jahre, wer hat die großen Vorhände auf dem Sand gehabt? Nadal, Thiem, Ruud, Tsitsipas. Vielleicht habe ich jetzt jemanden vergessen, aber das sind für mich so diejenigen, die damit ja dann auch durch French Open Turniere getragen worden sind. Und das hat man hier nicht gesehen. Das hätte jetzt ehrlicherweise auch eine 2. Runde irgendwo sein können, wo jeder das Match vergessen hätte, eine Stunde nachdem es vorbei ist. Und das finde ich dann schon eben überraschend und ja, also wie gesagt, das ist bestimmt ein netter Typ. Ich kann mir vorstellen, mit dem kann man eine wirklich nette, ja, gute Zeit verbringen. Vielleicht eher als mit Tsitsipas, aber Tsitsipas ist hier reingekommen und hat wie in einem großen Finale gespielt und Ruud hat es halt nicht, ne?
Mischa Zverev hat das, ich glaube, Viertelfinale kommentiert mit Kaspar Ruud und hat ihn dann mit David Ferrer verglichen. Und dann habe ich gedacht, wäre ich David Ferrer, würde ich mir solche Vergleiche verbieten.
Ja, ich finde ihn auch ein bisschen anderen Spieler. Für mich war Ferreira ja für ihn so das große Ding war, okay, ich öffne ja wirklich den Court mit der Vorhand und am liebsten Inside Out und bin halt einfach super schnell über den Platz. Und für mich ist Ruud wirklich eher so der klassische, ich habe halt diesen brutalen Spin und treibe den Gegner eher so. Also sagen wir mal so, für mich war Ferreira ein bisschen explosiver und natürlich auch einfach jemand, der das Maximum aus allem rausgeholt hat, so eine bissige Kleffer-Hund-Attitüde und Ruud ist halt so einer, naja, solche Typen haben wir auch in der Klasse jeder gehabt, der einfach in jedem Sport gut ist und der das hier halt lässig über einen Topspin erledigt und ja, die Mentalität von Ferreira hat auf jeden Fall gefehlt.
Ferreira, der kleine bissige Pinscher und Ruud, der Golden Retriever, ja?
Ja, ich meine, ich habe ja während der Hochphase von Ferreira in Großbritannien gewohnt und wirklich, konnte sie Uhr nachstellen. Jedem Match haben sie ja die Geschichte von Ferreira erzählt, wo ihn sein Papa doch irgendwie, nachdem er auf dem Platz die Leistung als 14-Jähriger nicht gebracht hat, irgendwie auf den Bau gebracht hat. Und er musste ein paar Tage auf dem Bau arbeiten. Und hat er gesagt, das ist Arbeit. Und jetzt geh auf den Platz zurück.
Davon hat er sich den krummen Rücken nämlich geholt, hat Ferreira.
Genau. Und ich glaube nicht, dass Kaspar Ruud auf dem Bau musste. Habe ich so das Gefühl.
Das glaube ich auch nicht. Kaspar Ruud hat hier das Finale erreicht. Und das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Er hat tatsächlich noch nicht über 250er-Niveau ein Turnier gewonnen. Seine Turniersiege alle tatsächlich auf 250er-Ebene. 10 Turniere hat er gewonnen. Buenos Aires zweimal, Gstaad zweimal, Genf zweimal, Kitzbühel, San Diego, Estoril und Bostad. Das sind seine Turniere. Ein Hartplatz-Turnier in San Diego, das 250er-Turnier. Ansonsten wirklich nur 250er-Turniere gewonnen, aber es stehen halt auch in seinem Lebenslauf schon 3 Grand-Slam-Finals. Das muss man dann auch dazu sagen, wenn man über Kaspar Ruud spricht. Über Novak Djokovic sollten wir sprechen. Ich habe dich vor ein paar Wochen gefragt, ist das jetzt schon das erste Hinweis darauf, dass es mit Novak Djokovic vielleicht so langsam aus der zweiten Kurve bei der 400-Meter-Bahn Richtung Zielgerade geht oder ist das nur ein Ausrutscher? Und dann hast du gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten, jetzt kommt der Sand, das sind ja seine stärksten Bläge und dann kommen auch mit seine Lieblingsturniere und so. Djokovic hat hier gegen Roman Safiulin keine Probleme gehabt, 6-1, 6-2. Dann hat er das Rematch gegen Lorenzo Musetti mit 7-5, 6-3 gewonnen, auch relativ souverän, auch gegen Alex de Minaur 7-5, 6-4. Er hat sich so ein bisschen durchgequält, da hat man dann das Gefühl gehabt, naja, hat er vielleicht körperliche Probleme oder so. Er fühlte sich nicht, wie man so gerne dann auch im Kommentatorensprech sagt. Im Halbfinale hat er gegen Kaspar Ruud verloren, nachdem er ihn eigentlich schon auf dem Teller serviert bekommen hat. Und das hat mich beschäftigt. Und Djokovic hat noch keinen Titel in diesem Jahr geholt. Und das ist für ihn sehr, sehr untypisch.
Ja, das ist ein Weg, wie man drauf gucken kann. Der andere, ich habe es jetzt auch nochmal nachgeschaut, wenn du geredet hast, weißt du, wann er das letzte Mal im Halbfinale von Monte Carlo stand?
2015.
Genau. Mhm. Also bald 10 Jahre her, ist nicht sein Turnier. Mhm. Können wir gleich wirklich festhalten, ist zu langsam für ihn. Und im Laufe der Karriere ist er einfach immer besser auf schnellen Courts geworden. Das ist, glaube ich, auch einer, der jetzt hoffen wird, dass bei den French Open der Chatrier ordentlich angeheizt wird über die 2 Wochen. Und ich würde sagen, hier haben 2 Sachen drin gesteckt. Das eine von dir ja auch beschriebene, dass er hier einen Match hergegeben hat, von dem man erwarten würde, dass er das gewinnt. Aber ehrlicherweise hat er davor auch nicht gut gespielt. Also ich fand ihn jetzt nicht sonderlich überzeugend. Er war von den 4 Halbfinalisten für mich von den Leistungen her der Schwächste. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, er ist in den letzten Jahren bekannt geworden für seine richtig langsamen Starts auf dem Sand. Also er hat ja, wo war das? Ich glaube sogar vor einem Jahr, ne? Wo er hier gegen Lajovic das Finale verloren hat. Oder wo er in Belgrad Matches verloren hat bei 250er Turnieren. Also er hat häufig schwache Starts und dann in Rom dreht er auf und ist ja mindestens im Finale und bei den French Open ja in den letzten Jahren auch. Also ich glaube, die Zeit können wir uns lassen und man kann es jetzt demnach, wie man es deuten will, als positiven oder negativen Schritt sehen. Negativ, weil immer noch nichts groß gerissen, in Anführungszeichen in diesem Jahr schlecht gespielt hier. Oder man kann sagen, naja, hat sich durchgequält, bestes Resultat in Monte Carlo seit 9 Jahren und eigentlich auf dem richtigen Weg.
Irgendwann werde ich dich auch noch zu diesem Hot-Take bekommen, oder zu einem Djokovic-Hot-Take.
Mein Hot-Take ist wirklich, der gewinnt einen der nächsten, der verbleibenden 4 großen Titel in diesem Jahr. Da wäre ich sehr überrascht, wenn nicht.
Banyan Luka war es übrigens, wo er gegen Dusan Blahović verloren hat letztes Jahr. Da hat er auch in Monte Carlo zweite Runde gegen Lorenzo Musetti verloren, ganz denkwürdiges Match. Und dann ist er nach Rom gekommen, Viertelfinale gegen Holger Rune verloren letztes Jahr und dann hat er allerdings die French Open gewonnen. Da hat er Madrid ausgelassen sogar letztes Jahr. Naja.
Wäre ich übrigens auch nicht überrascht, wenn er das in diesem Jahr wieder tun würde.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Er sucht sich seine Turniere aus und er bereitet sich auf eine andere Art und Weise vor. Würde mich auch nicht überraschen, wenn er zurückziehen würde. Andererseits, ich könnte mir auch vorstellen, dass da so ein ganz kleines bisschen Unsicherheit schon in seinen Kopf auch gezogen ist. Dadurch, ja, das war nie sein bestes Turnier, Monte Carlo 2015, das letzte Halbfinale und so weiter. Aber es ist ja schon, das hat er nach Miami schon gesagt, es ist schon ungewohnt, dass er zu diesem Zeitpunkt des Jahres noch keinen Titel geholt hat.
Aber glaubst du nicht, dass er eigentlich Unsicherheit geil findet?
Ja.
Also, da suhlt er sich doch drin morgens irgendwie in der Unsicherheit. Vielleicht hat er auch schon von irgendeiner Software deine Aussage hier rauslesen lassen und tackert sie sich an die Wand. Also, ich glaube, so einer ist halt wirklich.
Sollten wir wirklich so viel Reichweite haben, dass Novak Djokovic sich die Themen anhört, die wir so zu erzählen haben, dann wäre ich sehr zufrieden. Naja.
Wer weiß, was künstliche Intelligenz mittlerweile alles kann. Und außerdem, er spricht Deutsch, dürfen wir nie vergessen.
Ja, lass uns über Jannik Sinner sprechen. Jannik Sinner hat das Halbfinale erreicht, musste allerdings arg kämpfen gegen Holger Rune zum Beispiel. Hat er in 3 Sätzen gewonnen. Holger Rune war hinterher fuchsteufelswild, weil er am Tag vorher 2 Matches oder 1,5 Matches zu bestreiten hatte. Rune musste gegen Sumit Nagal und gegen Grigor Dimitrov ran. Gegen Grigor Dimitrov hat er 7-6 im dritten Satz gewonnen. War hinterher fuchsteufelswild, dass er so früh dann auch wieder ran musste. Sinner hat trotzdem in 3 Sätzen gewonnen, hat sich durchgebissen. Das war nicht der selbstverständliche Jannik Sinner, den wir auf dem Hartplatz erlebt haben. Und das sage ich, ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir ihn noch nicht so erlebt haben, weil wenn er in der gleichen Position jetzt gewesen wäre, wie zum Beispiel auf dem Hartplatz in den letzten Monaten, dann hätte ich gesagt, uns allen Gnade uns allen.
Ja, wir hatten ja ein bisschen über ihn gesprochen vor 2 Wochen und würde dir nach wie vor zustimmen, klar, bester Hartplatzspieler, den wir im Moment haben und dieses extrem vernünftige Tennis, was er auf dem Hartplatz gespielt hat, das hat er für mich hier auch durchgezogen, nur da hat für mich dann doch so ein bisschen das Besondere gefehlt. Also entweder bräuchte er hier, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr Kreativität oder er hätte besser aufschlagen müssen oder ja, also sagen wir mal so, dieses 8-von-10 Tennis, was er in allen Schlägen auf dem Hartplatz hat, das reicht, glaube ich, auf dem Sandplatz nicht. Außer man ist Djokovic oder der Djokovic früherer Tage, so spielt er ja heute auch nicht mehr. Und ja, Sinner kann damit die French Open gewinnen, nur ist er im Moment halt wirklich für mich eher in der zweiten Favoritenkategorie. Also wenn ich jetzt eine aufmachen müsste, wären es halt in der ersten immer noch Alcaraz und Djokovic und wir setzen mal eine Klammer um Nadal und dahinter ist dann eine größere Gruppe und da ist Sinner schon drin, aber er ist jetzt für mich nicht derjenige, mit dem ich da rechne, dass er das jetzt hier ein Sandplatzturnier nach dem anderen gewinnt. Und ich glaube, er muss das auch erstmal bei den French Open beweisen. Und es war wirklich keine schlechte Woche. Und gerade der Sieg gegen Rune war beeindruckend. Aber ja, Konstanz auf extrem hohem Niveau reißt es normalerweise nicht auf dem Sand.
Jannik Sinner also hier im Halbfinale ausgeschieden. Wir können noch über 1-2 andere Namen sprechen. Alexander Zverev können wir mal ansprechen. Er hat gegen Sebastian Ofner sein erstes Match 6-3, 6-4 gewonnen. Dann brachte ihm die Auslosung seinen wirklich nicht Lieblingsgegner. Stefanos Tsitsipas hat er mit 5-7, 6-7 verloren. Zverev hat im Einzel in Monte Carlo in den letzten Jahren immer Probleme gehabt. Und ich bin jetzt schon von einigen Hörern und Hörerinnen angesprochen worden auf deine Aussage von vor, ich glaube, 4 Wochen war es, wo du so gesagt hast, ja, wie ist denn die Saison von Alexander Zverev? Die können wir ja jetzt schon voraussagen bis zum Ende des Jahres. Und es ist tatsächlich so, in diesem Fall ist es in Monte Carlo genauso gekommen, wie du gesagt hast, ja, Monte Carlo hat da Probleme, scheidet in der zweiten Runde aus, Madrid gehört da wieder zum Top-Favoriten und so. Gegen Tsitsipas hat er nicht sein bestes Tennis abgeliefert. Er hat dafür das Doppelfinale erreicht, was man dann auch sagen kann, was auch eine sehr lustige Art und Weise war. Zverevs Auftakt, er wird jetzt in München spielen, er wird danach in Madrid spielen. Also nichts, wo Zverev-Fans in irgendeiner Weise jetzt beunruhigt sein sollten, finde ich jedenfalls. Ich fand auch gegen Tsitsipas, als er 0-5 im zweiten Satz zurückgelegen hat, dass er sich da noch gut reingekämpft hat.
Ja, und hier steht ja die Nummer 5 neben Zverev in der Auslosung und er ist im Moment der 5. beste Spieler auf der Welt. Er ist halt nicht der Beste, aber er ist halt auch besser als die, sagen wir, 6 bis 15 oder Nummern 6 bis 15, die hinter ihm stehen. Und er bringt sehr hohe Konstanz Nur trägt er ja gewisse Sachen durch seine Karriere. Das geht dahingehend, dass er starke und eher schwächere Abschnitte in der Saison hat. Es geht dahingehend, dass er ziemlich genau dieselben Stärken und Schwächen hat wie vor ein paar Jahren. Also ich würde sagen, der Aufschlag ist jetzt besser geworden in diesem Jahr. Aber wir wissen auch, in den ganz großen Momenten, die meisten Gegner oder die meisten, die vor ihm stehen, die werden ihn schlagen. Oder wenn er ein eher schlechtes Matchup hat wie gegen Tsitsipas. Also eigentlich wissen wir ja ziemlich genau, was wir von Zverev bekommen. Und darauf war meine spaßige Voraussage ja auch ein bisschen angelehnt. Das ist jetzt, er ist jetzt nicht so der Mist der Überraschung, ne? Also er ist, kann man jetzt sagen, Moment einfach der ist. Und jetzt kann man schauen, macht der noch irgendwo einen Sprung? Kann der noch irgendwas ausreizen? Findet er irgendwie den Wawrinka-Spin in sich? Also jetzt was die Mentalität angeht, ist jetzt eher die Ausnahme, dass das passiert. Aber ansonsten wird er wahrscheinlich einfach die nächsten 3-5 Jahre ziemlich genau den Stiefel runterspielen, den wir von ihm kennen.
Aber er ist nach wie vor in einer Position, in der er vielleicht sogar noch an Daniil Medvedev rankommen kann, was die Nummer 4 in der Setzliste angeht bei den French Open, weil das könnte ja wirklich ein Ziel für ihn sein. Medvedev hat 1000 Punkte in Rom zu verteidigen, dass der die wiederholt, das bezweifle ich jetzt einfach erstmal. Medvedev hat auch keinen guten Auftritt in der letzten Woche gehabt. Wenn er hier ein bisschen mehr geliefert hätte, zum Beispiel ein Halbfinale oder so, dann wäre er in eine sehr interessante Reichweite gekommen, vielleicht sogar noch Medvedev von Platz 4 runterzunehmen.
Ja, also du hast gesagt, vor allem in Madrid ist das natürlich für ihn immer im Bereich des Möglichen, dass er, da hat er mittlerweile einen, dem Madrid noch besser liegt, das ist Alcaraz. Ansonsten wäre wahrscheinlich Zverev da der jährliche Favorit, den Titel zu holen. So ist es jetzt Alcaraz. Und ja, also ich würde in großen Momenten die 4, die im Moment im Ranking vor ihm stehen, nehmen. Also in einem Grand Slam Halbfinale oder in einem Masters Endspiel oder so würde ich die vor ihm nehmen. Heißt aber natürlich nicht, dass er nicht trotzdem auf 4 oder 3 im Moment im Ranking gehen könnte. Er ist ja auch noch die Nummer 3 im Race, ein paar hundert Punkte hinter Medvedev. Mhm. Und gut, Ruud hätte ihn jetzt heute überholt, aber wird ihn unter Umständen jetzt auch überholen in den nächsten Wochen. Alcaraz könnte auch vorbeiziehen. Also irgendwo im Moment zwischen 3 und 5 ist er wahrscheinlich einzuordnen hier in der jetzigen Saison.
Lass uns noch einmal gerade über Daniil Medvedev sprechen. Du hast, ich glaube, wir haben auch schon häufiger drüber gesprochen, hast dann auch gesagt, ja, Medvedev ist halt ein Troll. Ich finde, er hat es wieder ein bisschen übertrieben im Match gegen Karen Khachanov, was er verloren hat mit 3-6, 5-7. Auch er war vielleicht das Opfer von ein, zwei strittigen Entscheidungen. Aber wie er Mohamed Lajani angegangen ist, wie er Cedric Morier, den Supervisor, angegangen ist, da sage ich dann, das ist kein Trollen mehr, das ist wirklich schlechtes Benehmen. Und wie er sich dort benommen hat, das fand ich nicht gut. Das möchte ich einfach mal in aller Deutlichkeit sagen.
Ja, ich glaube, es hat ja am Ende auch immer, also wie Leute da drauf blicken, hat immer ein bisschen mit Sympathien erstmal zu tun. Mhm. Also ich meine, wir sprechen nachher über eine Spielerin, die ähnlich trollen kann, auch wenn sie es ein bisschen anders vielleicht macht. Er hat sich ja in 2 Matches hier aufgeregt. Ich habe es jetzt aber nur von dem einen Match gesehen. Es müsste das gegen Khachanov gewesen sein, wo er dann noch so rumgebrüllt hat. Ich glaube, das ist ja etwas, was viele unangenehm finden. Auf der anderen Seite sehen wir das häufig im Tennis. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden im Tennis, den wir nicht brüllen sehen. Es gibt Leute, für die ist das körperlich unangenehm, wenn Leute rumbrüllen. Mich stört das jetzt nicht so. Aber ich würde dir zustimmen, dass er in den letzten Wochen jetzt eher schlechte Laune hatte. Dabei hat er sich ja am Anfang der Saison eigentlich gefangen gehabt, hat er auch gesagt, nö, jetzt will er ja, weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber jetzt will er der gute, nette irgendwas Medvedev sein, würde ich sagen, ist im Moment nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass der im Moment ziemlich angefressen ist, wie Sinn an ihm vorbeigezogen ist, dass Alcaraz ihn jetzt doch im letzten Matchup wieder hatte. Kann mir vorstellen, dass ihn das sehr ärgert. Und vor allem kann ich mir vorstellen, und das war jetzt ja hier auch mit der Grund, warum er es verloren hat, der Aufschlag ist im Moment halt echt grottenschlecht. Also was waren das gegen Khachanov? Nochmal 8 Doppelfehler. Und
Der Aufschlag ist seit einem halben Jahr ein großes Problem bei ihm.
Keiner kann sich erklären, warum. Also vielleicht hängt es wirklich mit dieser OP damals zusammen. Seitdem ist er wohl schlechter geworden. Ja, aber genau.
Ich glaube tatsächlich, dass er ein Schulterproblem hat.
Tja. Ja, also er ist ja immer noch fantastisch in der Grundlinie, aber als Aufschlagspieler nicht. Und ja, mal gucken, ob er sich jetzt am Riemen reißt oder ob er uns jetzt hier durchstänkert durch die durch die Sandplatzsaison halte ich beides für möglich.
Ich glaube, ihm wird etwas mehr, also man lässt ihm etwas mehr durchgehen als anderen Spielern. Das wollte ich dazu sagen, weil er ja zwischendurch dann als sein Mittelfinger den Zuschauerinnen und Zuschauern gezeigt hat, dass das wurde belächelt etc. Ich glaube, ihm wird so ein kleines bisschen mehr durchgehen lassen. Aber gut, das
gut, können wir. Man muss, also ne, wer entscheidet am Ende quasi immer mit? Die Medien haben natürlich was zu sagen. Und man muss sagen, er ist wahrscheinlich der journalistenfreundlichste Spieler, den es so gibt. Also, der hat da immer irgendeinen Schwenk, immer irgendein Geschichtchen, der ist halt lustig. Und du weißt es ja selber, wenn man irgendwie unter Druck schreiben muss und dann hat dir jemand irgendwie drei lustige Zitate gegeben, dann ist es einfacher als jemand, der sagt, ja, von Match zu Match denken und alles ist ein Prozess, dann hast du natürlich lieber einen Schwenk von Medvedev und das wird da natürlich mit reinspielen.
Gut, dass man mich mit sowas nicht kriegt, dass ich so unbestechlich bin.
Prozess statt, nee, wie auch immer nochmal der Spruch heißt.
Ja.
Zitat denken.
Ja, genau, Medvedev ist gegen Karen Khachanov ausgeschieden. Haben wir noch einen Spieler, über den wir sprechen sollen?
Ich finde, einen können wir mal erwähnen, weil da war ich wirklich überrascht, dass er hier im Viertelfinale war, ist Hugo Humbert.
Ja.
Kein Sandplatzspieler. Und muss man sagen, also Respekt, der ist immer noch die Nummer 10 im Race. Der hat vielleicht wirklich Chancen, in Wimbledon was zu reißen, wenn der so weitermacht. Der ist hier dann relativ untergegangen am Ende gegen Ruud, aber also ich gehöre zu denjenigen, die ihn wirklich konstant unterschätzen und würde mal sagen, war eine beeindruckende Leistung.
Ich auch. Und ich habe ja immer noch so eine kleine Side-Wette mit Paul Häuser von Sky. Paul Häuser sagt, dass Hugo Humbert Top-10-Spieler ist. Und ich habe gesagt, ich glaube es nicht. Aber ich werde immer kleinlauter, was das angeht. Und Hugo Humbert hat mich auch wirklich überrascht. Das war gerade sein Match gegen Lorenzo Sonego. Das war schon beeindruckend. Hat er spät gespielt vor allen Dingen, dann sind es tiefe Bedingungen, dann sind es langsame Bedingungen. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Hugo Humbert einer für die ganz schnellen Plätze ist und so weiter. Das war schon stark. Und dass er auch Kaspar Ruud einen Satz abgenommen hat, auch das ist nicht zu verachten. Also Hugo Humbert.
Ja, und ganz kurz, weil ich Race gerade vor der Nase habe. Der hat so viele Punkte Rückstand auf Zverev, der die 3 im Race ist, wie Zverev auf Medvedev auf 2 an Rückstand hat. Ja. Also das ist ohne Frage eine beeindruckende Saison. Der wird jetzt zurückfallen, der Sandplatzsaison. Das ist ja vielleicht die Nummer 18 oder so. Aber lass den mal 1200 ja. Punkte oder so auf Rasen holen, dann ist der vielleicht dabei.
Ja.
Bitte?
Ja, ich hab's verstanden. Ein paar Worte gerade noch zum Doppel, weil Alexander Zverev zusammen mit Marcelo Melo sein erstes Tausenderfinale erreicht hat in einem Doppelturnier. Die sind reingekommen, weil Tellen Griegsbauer und Hubert Hurkacz zurückgezogen hatten. Dann sollten sie eigentlich spielen am spielfreien Tag von Alexander Zverev vor seinem Match gegen Stefanos Tsitsipas. Dann fing es an zu regnen und dann musste Alexander Zverev nach seiner Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas noch zweimal im Doppel antreten. Erst gegen Francisco Cerundolo und Thomas Martin Echeverry 6-4, 7-6 und dann gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury 6-3, 7-5. Dann haben sie Taylor Fritz und Holger Rune in 2 Sätzen besiegt und dann auch noch in einem wirklich unterhaltsamen Duell, weil ich habe es kommentiert, gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic im Match-Tiebreak. Haben im Match-Tiebreak dann heute gegen Sander Gil und Joran Vlieren verloren, aber das war ein sehr lustiges Turnier für die beiden und Marcelo Melo, für den sind ja die Punkte wichtiger und dann auch das Preisgeld wichtiger als Alexander Zverev. Der hat noch seinen Touch gezeigt zwischendurch. Das war eine wahre Freude. Und Alexander Zverev merkt man, dass ihm das dann gerade auch für sein Volleyspiel sehr gut tut, dieses Doppel.
Ja, und gerade nochmal geguckt, wahrscheinlich hat das Preisgeld gar nicht so nötig. Auch über 8 Millionen erspielt in der Karriere. Würde man gleich denken, ne? Bei Melo.
Ja.
Aber ja, also ich bin mir sicher, Zverev hat die Matches gerne mitgenommen. Und wo du jetzt auch das Doppel erwähnt hast, und wir hatten es nicht auf unserem Ablaufplan für heute drauf, aber ich denke, wir sollten mal ganz kurz die Geschichte da in Madrid erwähnen. Ne? Bist du in der Lage, diese Änderungen im Doppelturnier richtig gut zu erklären?
Ja, ich habe sie gestern nämlich auch im Live-Fernsehen erklärt.
Dann hau nochmal raus, weil wenn das so durchgesetzt wird, na dann, aber holla die Waldfee.
Ja, hau ruck die Waschfrau. Wir können darüber sprechen, dass das das Doppel ab dem Turnier in Madrid in einer anderen Form getestet wird. 16 Plätze in einem 32er Doppelturnier sind für die Doppelspezialisten und die, die in einem Doppelranking vorne sind, reserviert. Die weiteren 16 Plätze sind reserviert für Spieler, die auch vielleicht mit ihrem Singles-Ranking reinkommen wollen, also die nur mit ihrem Singles-Ranking reinkommen wollen. Das ist halt nicht, dass dann nach den Doppelspielern geschaut wird, sondern dann erstmal nach dem Einzel. Man möchte den Einzelspielern hier die Möglichkeiten mehr geben, das Doppelturnier zu entern. Es soll dann auch in einer anderen Form stattfinden, das heißt, nur am Dienstag bis Sonntag der zweiten Turnierwoche soll das Doppelturnier gespielt werden. Damit dann auch vielleicht Spieler im Einzel noch dabei sind, dass die wissen, sie müssen erst in 3 oder 4 Tagen mit ihrer ersten Runde an den Start gehen und nicht eventuell 2 Matches am Tag bringen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass bei Rallyes unter 4 Schlägen, dass es dann nur noch eine Service-Clock von 15 statt 25 Sekunden geben wird. Dann, dass Zuschauerinnen und Zuschauer sich völlig frei bewegen dürfen und dass es weniger Pausen gibt, wo sich die Spieler hinsetzen dürfen und hinsetzen können während eines Satzes. Und das soll das ganze Tempo erhöhen, aber vielen Doppelspielern, glaube ich, treten nun gerade die Schweißperlen auf die Stirn.
Ja, und ich weiß ja nicht, ob Tempo das Problem war, ne?
Nee, das war nicht das Problem.
Ich weiß auch nicht, ob die Mittelklasse der Top 50 bisher gefehlt hat in solchen Auslosungen. Also für mich ist das so ein bisschen ein Vorgeschmack, auf was wir wahrscheinlich bekommen würden bei so einer, wie auch immer sie heißen würde, Premium Tour oder was weiß ich, wo halt alles auf Stars ausgerichtet wird. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt den anderen Plan durchbekommen, und da scheint es immer wieder Bewegung zu geben, wir halten euch auf dem Laufenden, nichts wirklich Neues, aber im Moment verhandeln sie noch alle hin und her. Wenn die Saudis einsteigen mit der ganzen Kohle, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie das hier versuchen werden, zu sagen, naja, das ist eure einzige Chance, dass ihr bei so einem Turnier dabei bleiben dürft und dann so als kleines Entertainment-Format in der zweiten Woche. Solche Turniere probieren ja gerne mal Tiebreak-Tens aus und davon hat so ein bisschen was, ne? Also es würde Doppel auf jeden Fall außerhalb der Grand Slams ganz schön abwerten.
Das finde ich auch. Matthew Apton, einer in der Spielgewerkschaft bzw. im Spielerrat für die ATP, hat sich dann allerdings trotzdem noch mit einem sehr wohlwollenden Zitat dazu geäußert. Und gerade Matthew Apton, der sein Geld inzwischen auch mit dem Doppel verdient. Damit habe ich nicht gerechnet. Es wird getestet. Es ist noch nicht, dass es komplett jetzt auf der Tour übernommen wird, aber ab Madrid wird es getestet. Das noch zum Doppel. Und eine Nachricht haben wir noch. Es scheint so zu sein, dass wir in dieser Woche Rafael Nadal bei seinem Comeback sehen werden. In Barcelona ist er im Draw und er hat in seiner ersten Runde Flavio Cobolli als Gegner. Er tritt mit seinem Protected Ranking an, wird also nicht gesetzt sein. Könnte in der zweiten Runde auf Alexis Minor treffen, in der dritten Runde vielleicht auf Artur Fies und dann vielleicht auf Hugo Humbert oder ja, auf Hugo Humbert vielleicht. Und man erzählt sich wilde Dinge von ihm und seinen Trainings, dass er zum Beispiel Andrei Rublev in einem Trainingssatz mit 6-1 abgeschossen hat.
Ja, ich glaube, das Problem, als wir ihn ja auch in Australien gesehen haben, war nicht das Niveau, sondern das Problem war, wie lange macht der Körper das mit? Und die Frage ist ja, oder wenn ich das richtig verstehe, scheint das große Problem eben wirklich das zu sein, dass die Bauchmuskeln unter Umständen längere Matches oder mehrere Matches am Stück einfach im Moment nicht aushalten können. Und Nadal scheint ja auch den Anspruch zu haben, nur bei Turnieren antreten zu können, wo er das Gefühl hat zu gewinnen. Und von daher würde ich das jetzt nochmal als einen weiteren Test vor den French Open sehen, weil wenn es schief geht, hat er immerhin noch ein paar Wochen, um sich was zu überlegen für die French Open und kann mir vorstellen, dass er es deswegen gerne ausprobieren möchte. Und am spielerischen Niveau würde ich jetzt auch nicht groß zweifeln. Er ist wahrscheinlich immer noch ein Top-5-Spieler auf Sand. Aber es ist die Frage, macht der Körper das mit? Und da bin ich schon ein bisschen skeptisch.
Ich bin auch skeptisch und wir werden es aber sehen. Aber wenn er körperlich in der Lage sein sollte, dann glaube ich, es ist ja ein Turnier in Barcelona, was er ganz gerne gespielt hat in der Vergangenheit.
Ja, 10-mal oder so wird er es gewonnen haben.
Ne? 12-mal hat es gewonnen.
12-mal. Ist ja nach ihm benannt, ne? Der Center Court.
Ja. Es ist, ihm würde ich auch Siegchancen zutrauen, wenn er mit Gipsbeinen antreten würde. Ja, gerade in Barcelona. Ja.
Eins können wir da auch noch ansprechen, ja. Entschuldigung, weil ich jetzt auch nochmal das Draw extra aufgemacht habe, um mir alles mit Nadal anzugucken. Wer jetzt im letzten Moment wieder rausgezogen hat, ist Alcaraz, ne?
Ja.
Hat Monte Carlo rausgezogen, hat hier rausgezogen, diese Unterarmverletzung scheint ihm zuzusetzen. Also wie gesagt, für mich eigentlich die Nummer 1 auf Sand, aber beweisen kann er es im Moment noch nicht.
Das ist richtig. Jetzt hat dieser Teil 40 Minuten, über 40 Minuten gedauert. Ja, wir sind sonst eigentlich eher etwas kürzer dran, aber naja. Es gab viel zu besprechen für die erste richtige Sandplatzwoche hier in Monte Carlo. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir darüber sprechen, dass das DTB Billie Jean King Cup Team in Brasilien, in Sao Paulo, bei wirklichem Hexenkessel vor 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die Nerven bewahrt hat und mit 3:1 in die Billie Jean King Cup Finals eingezogen ist. Und dieser Sieg hat einen Namen, das ist Laura Siegemund. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Es gab im Billie Jean King Cup das Rematch der Partie Brasilien gegen Deutschland. Letztes Jahr in Stuttgart, direkt vor dem Porsche Tennis Grand Prix, spielte das deutsche Team gegen Brasilien, gewann damals mit 3:1. Und da wurde gesagt, ja, Beatrice Haddad-Meyer war nicht so richtig gut drauf. Es war dann auf heimischem Geläuf und es war eigentlich alles so richtig hergerichtet für die deutsche Mannschaft. Und deswegen konnte man da dann den Heimvorteil nutzen. Die Losgötter haben dann allerdings dafür gesorgt, dass diese Begegnung gleich in diesem Jahr wieder das nächste Mal stattfand. Und, wie es das gute Recht ist und guter Gebrauch ist, dieses Mal in Brasilien, weil das Heimrecht immer wieder getauscht wird zwischen den Nationen. In Sao Paulo wurde gespielt, in einer Halle, wo 10.000 Menschen reinpassen. Und Philipp, ich muss es am Anfang sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Halle voll wird. Sie war an beiden Tagen voll und es war eine wirklich fantastische Atmosphäre.
Ja, und ich glaube, Haddad-Meyer ist auch echt ein ziemlicher Star in Brasilien. Also ich glaube, das ist eine, die richtig bekannt ist und die ziemlich viele Quoten auch zieht und die jetzt natürlich nicht so häufig in Brasilien spielt. Und ich kann mir vorstellen, das hat jetzt auch so ein bisschen hier reingespielt bei ihrer Performance an diesem Wochenende. Aber ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, wäre jetzt nicht so der Brasilien-Experte, gerade was Tennis angeht, aber dann ist sie wirklich noch nicht die Nachfolgerin von Kürten, aber ihr Lauf letztes Jahr hat für extreme Aufmerksamkeit gesorgt in Brasilien und ich glaube, für viele war es die Chance, sie dann zum ersten Mal hier zu sehen.
Beatrice Haddad-Meyer führte dann natürlich auch das brasilianische Team an. Auf der Seite der deutschen Mannschaft musste man dann ja, ein bisschen notgedrungen dann auch auf die erfahrenen Spielerinnen zurückgreifen. Mit Tatjana Maria, mit Laura Siegemund, mit Annalena Friedsam. Angelique Kerber war auch mit dabei. Angelique Kerber musste mit dabei sein, um dann auch die Chance zu haben, bei Olympia mitzuspielen. Sie war dabei, aber Rainer Schüttler hatte dann auch hinterher gesagt, ja, sie war ein bisschen angeschlagen, deswegen hat sie nicht gespielt. Und wie sich am Ende herausstellte, war das mal wieder ziemlich gute Aufstellung, die Rainer Schüttler gebracht hat, weil das allererste Match, das hat nämlich Laura Siegemund mit 6:4, 6:2 gegen Beatrice Haddad-Meyer gewonnen und zwar prinzipiell eine ziemlich perfekte Partie von Laura Siegemund. Wir haben über sie gesprochen letztes Jahr bei den US Open, als sie gegen Coco Gauff verlor und wo sie dann auch so ein kleines bisschen unglücklich hinterher war, weil das ganze Publikum war gegen sie und so, etc. Es war eine sehr, sehr fiese Atmosphäre. Dieses Jahr war es auch eine Atmosphäre gegen sie, aber das Publikum war sehr fair. Wir haben halt ihre Spielerin angefeuert und es war kaum etwas, dass man sagen würde, es war jetzt schlechter Stil oder so vom Publikum. Aber Laura Siegemund scheint in solchen Bedingungen dann wirklich aufzuleben und dann ja, spielerisch dann zu trollen.
Ja, also ich meine, sie kann auch nicht spielerisch trollen. Also ja. Siegemund weiß schon, wie man vor allem auch Gegnerinnen ein bisschen piekst.
Nein, also sie trollte, indem sie das Match gewann. Das gar nicht in irgendeiner Weise in Abrede stellen. Sie trollte, indem sie die Party versaute.
Ja, weil ich glaube, die war ja auch hier schon wieder, nach einer Minute hat die schon wieder irgendwelche Ballmarkierungen und so gezeigt. Ne? Mhm. Steht ihr absolut frei. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe dabei Medvedev kein Problem mit. Ich habe aber ihr kein Problem mit. Ich finde das lustig. Ich weiß, viele finden es jetzt nicht so lustig. Ich finde es super. Ich fühle mich da bestens unterhalten von. Und eben, sie hat hier eine richtig gute Leistung gebracht. Haddad-Meyer hat sie nicht gebracht. Und war, glaube ich, so, was ich von ihr nachher an Zitaten gelesen habe, wirklich traurig. Kann man ja auch verstehen, wenn sie die Chance hat. Sie, fand ich, war total verhalten in dem Match. Und Siegemund hatte halt direkt so ein bisschen die, naja, so die aggressive Führung in dem Match übernommen. Und ist halt diejenige gewesen, die wusste, dass sie wahrscheinlich einen unter Umständen verhaltenen Start von Haddad Meyer ausnutzen kann. Und dann, finde ich, auch vor allem beeindruckend im zweiten schnell davongezogen ist, wo ich denke, Haddad Meyer unter Umständen nochmal auf eine ähnliche Weise hätte zurückkommen können wie dann in ihrem anderen Match gegen Annalena Friedsam. Und das, denke ich, muss man Siegemund hoch anrechnen, wie sie das geschafft hat und die Situation richtig erkannt hat und Haddad Meyer ja so ein bisschen hat untergehen lassen in dem Match.
Was ich an Laura Siegemunds spielerischer Leistung einfach beeindruckend fand an diesem kompletten Wochenende, was sie inzwischen ja dann auch, sie hat es eigentlich immer gehabt, aber ich finde, das hat sich mit dem Alter sogar noch gebessert, dieser Touch am Netz, den sie hat ein unglaubliches Ballgefühl, sie hat die Stops eingewickelt und hat eine ganz, ganz hohe Variabilität gehabt. Und Beatrice Haddad-Meyer hat in den letzten Jahren dann auch gerne mal gezeigt, wenn sie ein Tempo bekommt, dann kann sie mithalten, beziehungsweise kann sie dann auch diese Matches dominieren. Aber ihr wurden immer wieder von Laura Siegemund andere Aufgaben gestellt und die hat sie nicht bewältigen können. Und das war extrem stark von Siegemund.
Ja, und klassisches Ding natürlich immer, um ein Match zu entscheiden, muss es aber auch erstmal hinbekommen, wirklich den zweiten Aufschlag aggressiv angegangen. Da hat man ja nicht viel Land gesehen hinter dem zweiten Aufschlag. Und sie ist jetzt trotz ihrer Größe nicht die super erste Aufschlägerin, aber eigentlich ziemlich gut und kompetent hinter dem zweiten Aufschlag, auch einfach, weil sie so sicher in den Ballwechseln ist. Und das hat Siegemund ihr so ein bisschen gezogen, diesen Zahn, auch schon recht früh. Und ich glaube, das war wichtig, auch weil das ja häufig eben dann den psychologischen Druck erhöht und der war ja recht offensichtlich schon durchaus auf hohem Niveau bei Haddad Meyer.
Laura Siegemund hat hinterher ein Statement gebracht, das wurde uns dann vom DTB weitergeleitet, weil vor Ort waren dann zu aller Überraschung keine Journalisten, jedenfalls nicht aus Deutschland, und das hat Laura Siegemund im Nachgang zu diesem Match gesagt.
Ja, ich glaube, das war von vornherein klar, dass das Publikum richtig krass drauf sein wird. Und ja, Thema, also die Aufschlagfehler, kreischen sie oder Doppelfehler, beklatschen sie. Also ich glaube, das war jetzt nichts Neues. Ich habe es euch als positiv empfunden, dass ich starten kann und dass ich quasi ein ganz neues Blatt beschreibe sozusagen. Und ich habe einfach versucht, mich auf mich zu konzentrieren. Ich habe die Woche sehr gut trainiert. Ich habe teilweise sehr gutes Tennis gespielt, manchmal auch nicht so gutes, aber ich sag mal, die Steigerung, die war über die Woche absolut sichtbar und da habe ich jetzt versucht, dran anzuknüpfen. Und ich weiß, dass ich ihr mit meinem Spiel, wenn ich richtig, wenn ich ins Rollen komme, richtig wehtun kann. Ich weiß auch, für sie ist es nicht einfach, dann vor so einer Kulisse, dann, sie ist ja die klare Favoritin gewesen und von dem her, ich wusste, dass ich ihr wehtun kann und da habe ich einfach versucht, die taktischen Elemente umzusetzen, die wir besprochen hatten, haben uns mit dem Trainerteam sehr gut darauf vorbereitet und ich habe das auch weitgehend gut gemacht. Es gibt durchaus Sachen, wo ich es hätte besser machen können, aber insgesamt denke ich, kann ich mit dem Zweisatz-Sieg absolut zufrieden.
Sie kann absolut zufrieden sein mit diesem Zweisatz-Sieg, ja, das sollte sie dann auch. Das zweite Match.
Das Publikum hat man ja im Hintergrund jetzt auch nochmal gehört.
Ja, das zweite Match, das bestritt dann Tatjana Maria gegen Laura Pigossi. Und es war sehr, sehr spät in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und ich muss gestehen, ich bin Ende des zweiten Satzes eingeschlafen. Aber ich bin eingeschlafen mit einem Gefühl, dass ich gedacht habe, nee, das wird Tatjana Maria nicht verlieren. Sie war im ersten Satz, war sie von Laura Pigossi so ein bisschen überrollt worden. Laura Pigossi hat das Publikum dann auch mitgenommen und hat immer wieder das auch angepeitscht. Und das ist ja die Atmosphäre, die wir haben möchten. 10.000 Leute in einem Hexenkessel feuern ihre Spielerin an. Das wollen wir ja sehen. Das ist ja, gibt's ja überhaupt nichts gegen zu sagen. Laura Pigossi hat das allerdings meiner Meinung nach ziemlich übertrieben. Und ich habe Mitte des ersten Satzes habe ich gedacht, das hält Laura Pigossi keine drei Sätze durch. Das wird Tatjana Maria gewinnen, obwohl sie im ersten Satz chancenlos war. 2-6, 6-4, 6-4 hieß es am Ende. Tatjana Maria hat Laura Pigossi den Zahn gezogen mit einer sehr geduldigen Spielweise. Und dann am Ende, ja, Pigossi auch am Ende ihrer Kräfte, die konnte kaum noch laufen beim Matchball dann, als sie zum Netz ging.
Ja, und man würde ja durchaus auch denken, Sand ist nicht so das Ding von Maria. Aber da muss man sagen, A, Indoor und B, liegt Sao Paulo natürlich ziemlich hoch, also so ungefähr selbe Höhe wie Madrid, so um die 800 Meter ungefähr. Das heißt, das sind schon mal andere Bedingungen. Das liegt ihr also durchaus. Und Pigossi, muss man ja ganz ehrlich sein, die ist ein bisschen eine limitierte Spielerin und die lebt von emotionalen Momenten. Also das ist ja die, die damals auch Bronze geholt hat bei den Olympischen Spielen. Gut, da hat jetzt niemand, da ist niemand da gewesen, aber es war trotzdem sehr emotional. Und man hat gedacht danach, naja, vielleicht zieht die noch was irgendwie in ihrer Karriere, aber sie kommt ja auch über ein gewisses Challenger-Niveau jetzt eigentlich nicht so richtig hinaus. Und das heißt, die Bedingungen oder Voraussetzungen nicht so ideal für Maria, aber am Ende würde ich sagen, die bessere Tennisspielerin, die erfahrenere Tennisspielerin und den wahrscheinlich am Ende hier wirklich entscheidenden Punkt geholt, denn ich hätte mir vorstellen können, wäre das ins Doppel gegangen, da hätte Brasilien doch schon recht gute Chancen gehabt.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Und ich glaubte dann auch, ich habe gedacht, wenn es nach dem ersten Satz nach dem ersten Tag 1-1 steht, dann ist das okay für das deutsche Team. Aber dieses 2-0, dieser Sieg von Laura Siegemund gegen Beatrice Haddad-Meier war am Ende der Kicker dafür, dass das deutsche Team dieses Duell gewonnen hat. Und jetzt hören wir mal rein, ist ein bisschen längeres Statement von Rainer Schüttler nach dem ersten Tag. Leider haben wir keine Statements von nach dem zweiten Tag, aber das ist das Statement von Rainer Schüttler nach dem ersten Tag zu dieser 2-0-Führung.
Ja, also natürlich muss man sagen, die Laura hat unfassbar gespielt gegen die Haddad-Meier. Das konnte man natürlich gegen Nummer 13 der Welt, das kann man natürlich so nicht erwarten, aber es war wirklich ein Traumtag. Also am Anfang musste ich noch ein bisschen die Laura noch so ein bisschen reinspielen, aber als sie dann drin war, war sie so tough, hat super gegengehalten, sehr clever gespielt, taktisch wirklich gut gespielt und also auch verdient gewonnen. Und da muss man sagen, das sieht man ja auch in den letzten Wochen auch in Miami, wie sie gespielt hat, dass sie eine gute Form hat und also wirklich heute verdient geworden. Natürlich ganz wichtig, mit 1-0 erstmal reinzugehen. Bei der Tatte war es so, dass sie sehr nervös angefangen hat, noch nicht so ihren Rhythmus gefunden hat, noch nicht so ihre Position im Platz gefunden hat, manchmal entweder zu weit hinten oder zu weit vorne stand. Und das hat sie dann Anfang, Mitte vom zweiten Satz, finde ich, hat sie es besser gemacht, hat beim Return ein bisschen weiter hingestanden, ist dann aber wieder bei den Ballwechseln an die Linie gegangen und das hat ganz gut geklappt, weil die Pigossi ja auch immer viel mit hohen Bällen arbeitet, viel die Rückhand umläuft. Mhm. Und das hat sie dann wirklich, muss man sagen, taktisch sehr, sehr gut gemacht und natürlich absolutes Kämpferherz wieder gehabt und dann ganz enges Match, 6-4 im dritten gewonnen. Sie hat noch nie gegen Pigossi verloren, aber alle Matches, die sie gespielt haben, waren wirklich wie heute. So drei Satz-Krimis und ich meine, wir sind da schon einige Tode gestorben. Also für den ersten Tag muss man beiden gratulieren, Kompliment aussprechen. Unglaubliches Kämpferherz, toller Teamgeist. Und wie gesagt, es ist der erste Tag. Jetzt müssen wir uns gut ausruhen, gute Reha machen und morgen wieder frisch reingehen. Aber es ist noch nichts entschieden, aber natürlich eine gute Ausgangslage.
Der Aufstellungsmagier Rainer Schüttler hat dann am nächsten Tag dann eigentlich das Gleiche gemacht wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es dann so, dass Annalena Friedsam gegen Beatrice Haddad-Meier spielte und nicht Tatjana Maria. Das hat er dieses Mal auch gemacht. In diesem Fall hat es nicht so geklappt wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat dann Annalena Friedsam gegen Beatrice Haddad-Meier gewonnen. Diesmal war es auch so, dass Friedsam den ersten Satz nach 3-5 Rückstand mit 5-7 noch gewinnen konnte. Den zweiten und dritten aber mit sehr, sehr schnell mit 6-0, 6-1 abgab. Haddad-Meier hat sich ihrer Favoritenrolle besonnen und hat am Ende auch wirklich gut gespielt und hat Friedsam keine Chance gelassen. Er stand 2-1. Und dann gab es das Match von Laura Siegemund gegen Carolina Alves. Und im ersten Satz hat Laura Siegemund fast perfektes Tennis gespielt. Carolina Alves hat noch nie eine Top-100-Spielerin geschlagen. Sie war reingekommen für Laura Pigossi. Vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen alles probieren, dann auf Seite der Brasilianerinnen. Alves hatte im ersten Satz keine Chance. Im zweiten Satz kämpfte sie sich aber rein, auch angefeuert vom Publikum. Und Laura Siegemund wurde vielleicht ein kleines bisschen nervös. 6-2 ging der zweite Satz an Alves. Im dritten Satz war es dann aber so, dass Laura Siegemund einen Break dann transportieren konnte und das dann am Ende wirklich nervenstark mit 6-3 nach Hause gebracht hat. Die Erleichterung, die ihr anzumerken war, nachdem sie den Matchball verwandelt hat, der war schon beeindruckend, weil ich glaube, das war ein Match, was sie wirklich richtig angestrengt hat.
Ja, ich würde mal sagen, nach Blitzstart am ersten Tag über die Ziellinie gerobbt, ja, zum Ende hin, weil, wie gesagt, das hätte schief gehen können, denn sie hätte dann das Doppel spielen müssen, gehe ich von aus, und Stefani ist auch Top-10-Niveau an einem guten Tag, das wäre eine der beiden Brasilianerinnen gewesen und ich denke, Haddad-Meier hätte dann auch noch was daraus geholt, also von daher, das war schon sehr entscheidend. Und wir wissen, dass dann natürlich die Art von Spielerin wie Alves in solchen Bedingungen aufblühen kann. Und dass das dann aber natürlich auch eine ganz andere Geschichte ist als gegen Haddad Meyer. Da war sie ja zumindest auf dem Papier klare Außenseiterin. Hier war sie es nicht, sondern war die klare Favoritin, die es eigentlich über die Ziellinie bringen musste, um Deutschland dann nicht doch in eine Außenseiterposition für das gesamte Wochenende zu bringen. Und von daher irgendwie geschafft, würde ich sagen.
Irgendwie über die Zeit gerettet, ja. 3:1 heißt es am Ende für das deutsche Team, was dann im November beim Billie Jean King Cup bei den Finals dann in Sevilla dann dabei sein wird. Und das ist dann ja wirklich eine schöne Belohnung für das deutsche Team. So richtig viele gute Schlagzeilen gab es jetzt nicht in der letzten Zeit, was das deutsche Frauentennis anging. Und auch die Nachwuchsspielerinnen oder die jüngeren Spielerinnen haben noch ihre Probleme, sich auf der Tour zurechtzufinden und vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Aber das sind auf jeden Fall gute Erfolge, die das deutsche Team hier gefeiert hat. Im November geht es dann nach Sevilla. Nach Sevilla geht es im November dann auch unter anderem für Japan. Die haben gegen Kasachstan mit 3:1 gewonnen. Ich habe 3 der 4 Matches gesehen. Und Naomi Osaka hat gegen Julia Putintseva mit 6:2 und 7:6 gewonnen und hat hier eine wirklich starke Leistung gezeigt. War ein gutes Match und Osaka hat hier eine gute Leistung gezeigt. Auch sie dabei, weil sie bei Olympia mit dabei sein möchte. Und hat sich hinterher darüber übrigens beschwert, dass sie nicht damit gerechnet hatte, dass der Flug von Japan nach Frankreich 14 Stunden dauert.
Jetzt weiß ich es.
Man lernt nie aus.
Ja, also sah ja auch nach total voller Hütte aus, ne? Ist ja auch ein großes Stadion da in Tokio und fand auch, dass sie gut gespielt hat. Man sieht im Moment, sie ist noch serviceabhängig oder vom Surf abhängig. Das wird jetzt wahrscheinlich auf dem Sand auch nicht unbedingt besser werden, aber ich glaube, sie schielt wahrscheinlich sowieso schon auf Hartplatzsaison in den USA und wenn sie da den Rest des Spiels annähernd an das Service-Niveau ranbekommen hat, ist sie wahrscheinlich wieder eine Top-20-Spielerin. Und du hast gesagt, sie musste hier in Anführungszeichen antreten für die Olympia-Quali, ist auch bei Iga Świątek so gewesen, damit beide da die Möglichkeit zu haben. Und abseits davon war ja schön zu sehen, die Kapitänin der Japanerin Ai Sugiyama, die, glaube ich, auch wirklich nur gute Laune im Leben hat. Also ich habe die noch nie schlecht gelaunt gesehen. Ja. Und das war ganz cool, die da zu sehen.
Ja, es war ganz cool und das zweite Match zwischen Naohi Bino und Julia Putintseva, das war auch sehr, sehr stark. Julia Putintseva war so ein bisschen die Ritterin der traurigen Gestalt hier an diesem Wochenende, hat ihre beiden Matches verloren. Man musste auf sie zählen, nicht Angelina Kalinina, sag schnell.
Elena Rybakina.
Elena Rybakina konnte nicht antreten, dankeschön. Deswegen war Julia Putintseva die Spitzenspielerin und sie hat die beiden Matches verloren, deswegen muss dann Kasachstan am Ende in die Relegation. Iga Świątek, du hast es gerade angesprochen, hat mit Polen in der Schweiz gewonnen mit 4:0. Belinda Bencic bekommt ihr Kind jetzt bald, war nicht dabei. Simona Waltert und Celine Neff waren dabei. Celine Neff hätte beinahe für eine Überraschung gesagt, als sie gegen Magdalena Frech nur knapp in 3 Sätzen verloren und auch gegen Iga Świątek hat sie gut gespielt. Am Ende heißt es aber 4:0 für Polen. Das war eine ganz klare Geschichte. Das Comeback des Wochenendes, das haben die Rumänen geschafft. Es wurde in Amelia Island ausgetragen, dieses Match, weil in der Ukraine kann im Moment leider nicht Tennis gespielt werden. Lisa Zurenko, Ilina Svitolina, die beiden waren angetreten für das ukrainische Team gegen Jacqueline Christian und Anna Bogdan. Zurenko gewann am ersten Tag gegen Bogdan mit 6:0 im dritten Satz. Svitolina keine Probleme gegen Jacqueline Christian, 6-3, 7-5. Am zweiten Tag kam dann das ganz, ganz große Comeback. Ilina Svitolina verlor gegen Anna Bogdan mit 6:3 im dritten Satz. Zurenko verlor gegen Christian mit 4:6 im dritten Satz. Und dann gewannen Anna Bogdan und Jacqueline Christian auch noch das Doppel gegen die beiden Doppelspezialistinnen Ludmila und Natalia Kishinok. Das war eine ganz große Nummer und es war ein Riesen-Comeback und das war sehr, sehr sehenswert, dieses Duell.
Ja, und definitiv eine Überraschung. Also Svitolina, habe ich das Gefühl, seit den Australian Open nicht mehr in der konstant guten Form, die wir eigentlich seit ihrem Comeback gesehen haben. Trotzdem für mich eine Überraschung gegen Bogdan dass sie das gegen Bogdan verloren hat. Die hat eine tolle Rückhand. Der fehlt aber für mich so ein bisschen das Besondere. Und da hätte ich gedacht, dass Svitolina das eigentlich über die Ziellinie bringt. Ich meine, die hat jetzt viele Verantwortlichkeiten hier am Wochenende. Die hat das Ganze ja quasi geschmissen mit ihrer Stiftung. Also die hat das Ganze auch noch organisiert. Mhm. Vielleicht war das irgendwann ein bisschen zu viel. Aber man muss eben sagen, so ein bisschen ist die Form weg. Und trotzdem für mich insgesamt eine Überraschung, dass den Ukrainerinnen das so entglitten ist.
Ja, für mich auch. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass das nach dem 2:0 noch überhaupt eng wird, dass es dann noch gedreht werden kann. Das, also wirklich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Australien hat gegen Mexiko mit 4:0 gewonnen. Arina Rodionova und Dara Saville haben die ersten 2 Punkte geholt und Taylor Preston den 3. Punkt. Keinerlei Probleme für das australische Team, aber schlechte Nachrichten für eine der besten Doppelspielerinnen der Welt. Storm Hunter hat sich direkt im Training in Australien, als sie in Brisbane gespielt haben und sich auf dieses Duell vorbereitet haben, die Achillessehne im Training gerissen. Und Achillessehne-Riss ist nach wie vor keine Verletzung, die in 2 Wochen oder so erledigt ist. 6 Monate Ausfall, die Saison wahrscheinlich zu Ende für Storm Hunter. Ganz bittere Nachricht.
Ja, war dabei, sich in den Top 100 im Einzel zu etablieren, locker Top-10-Spielerin im Doppel, vor allem eine sehr gute Mixed-Spielerin, also vielleicht die beste Mixed-Spielerin, die es auf der Tour gibt, wären jetzt natürlich bei Olympia noch Chancen gewesen, aber auch bei den Grand Slams, die jetzt noch ausstehen, von daher für sie auf jeden Fall eine super bittere Geschichte und gut, wir wissen, Achillessehne kann passieren und trotzdem ist natürlich was anderes, wenn uns das passiert, als wenn ihr das jetzt passiert und ich glaube, 6 Monate ist da vielleicht sogar noch ein bisschen optimistisch. Könnt mir vorstellen, wirklich die sehen wir in Australien oder nächstes Jahr dann irgendwie in Miami oder sowas wieder.
Ja, das steht leider zu befürchten. Storm Hunter, die ja in diesem Jahr dann mit Katerina Siniakova eigentlich doppelt spielen wollte und die ja gute Erfolge dann auch hatte in den ersten Monaten, die fällt also jetzt für ein paar Monate aus. Das war es eigentlich mit den Damen, aber wir haben noch eine Nachricht. Wir brauchen heute keinen News-Teil. Wir können über Riad sprechen, über die WTA-Finals, die im November, ab dem November für die nächsten 3 Jahre in Riad stattfinden, die WTA-Finals. Es war das am schlechtesten gehütete Geheimnis der WTA überhaupt, möchte man sagen. Man wartete eigentlich nur auf die Verkündung. Und jetzt am 4. April ist es dann verkündet worden, Riad ist für die nächsten 3 Jahre der Austragungsort für die WTA-Finals. Und wir sprechen sehr viel über Sportswashing und über darüber, wie Saudi-Arabien dann ja den Sport dann auch einnimmt. Und das haben wir bei anderen Sportarten auch schon gesehen. Und jetzt können wir dann auch sagen, ja, im Tennis ist es soweit und es wird nicht mehr lange dauern, bis es bei den Herren genauso ist. Die ATP Next-Gen-Finals sind ja dann auch schon in Saudi-Arabien. Es ist nicht aufzuhalten.
Ja, ich wollte gerade sagen, die ATP war ja zuerst da. Also kann schon verstehen, dass die WTA kritisiert wird. Nur bei der ATP hat ja kaum jemand irgendwie mit der Wimper gezuckt. Also da gab es ja gar keine moralischen Bedenken, das zu machen. Ich hätte jetzt ehrlicherweise gedacht, dass die WTA sich das besser bezahlen lässt. Also ich schätze irgendwie, ist ein ganz netter Deal. Ist besser als ein klein bisschen besser als Shenzhen, aber jetzt auch nicht irgendwie so die oder wir wissen zumindest nicht davon, dass jetzt die Summe ist, die einen total umhaut irgendwie. Und wir wissen, dass Tennis natürlich schon immer in Diktaturen und autoritären Staaten gespielt hat. Und es war jetzt vielleicht zu viel zu erwarten, dass sich das Tennis dagegen stemmt, wo andere Sportarten mit Freude das Geld schon aus Saudi-Arabien mitgenommen haben. Das Ding ist halt wahrscheinlich, aus der Nummer kommt das Tennis halt auch so schnell nicht mehr raus. Nee. Also wir werden jetzt eben sehen, kommt es jetzt zu dieser Premium-Tour oder übernehmen die Saudis das oder übernimmt irgendein anderer reicher Geldgeber das Tennis. Hier ist ja auch spannend, der Deal ist nur für 3 Jahre. Shenzhen war damals für 10 Jahre, gab auch schon andere, wo es ein bisschen länger war. Also das fand ich jetzt schon nochmal recht interessant. Ich denke, das hängt eben auch mit der im Moment nicht so klaren Situation zusammen. Und wenn wir jetzt natürlich auf den Menschenrechtsaspekt gehen, das haben andere jetzt auch schon gesagt, aber es war extrem auffällig, dass sie natürlich nochmal betonen mussten, dass sie kein Problem haben, wenn eine Spielerin die eine Partnerin mitbringen würde. Aber wenn es betonen muss, dann ist es ja sehr offensichtlich sonst ein Problem. Und
Ja, es ist wirklich bitter. Und Wir wissen, dass Chris Evert und Martina Navratilova sich auch sehr dagegen ausgesprochen hatten und dann hat auch die WTA gesagt, ja, sie hätten noch konstruktive Gespräche gehabt mit Evert und Navratilova. Konstruktive Gespräche, könnt ihr mir sagen, Leute, ihr macht uns das Geschäft kaputt. Könnte ich mir vorstellen, dass das so gelaufen ist. Naja. Wir werden es nicht ändern, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich nicht vor Ort sein in Riad im November.
Ja, und gut, wir wissen natürlich schon, also die WTA-Finals haben schon stattgefunden in Katar, die haben schon stattgefunden in Singapur, auch nicht gerade eine Musterdemokratie, die Herren haben in China gespielt, als das noch ein bisschen verpönter war, also das ist in der Vergangenheit schon passiert, jetzt ist der Scheinwerfer im Moment natürlich sehr auf Saudi-Arabien und gewissermaßen auch zu Recht und trotzdem ist es jetzt nichts, was im Tennis nicht vorher schon passiert wäre.
Nee. Trotzdem kann man ja sagen, hier ist nicht gut.
Ja klar, sollte man ja auch. Und vor allem, eben, ich habe es mit der ATP angesprochen, aber die ATP hatte nie eine politische Komponente. Die WTA hatte immer eine politische Komponente, deswegen haben sich ja dann jetzt auch Evert und Navratilova dazu geäußert. Wir würden ja nie was von Dendl und Boris Becker hören. Das ist ja nicht so, dass das Herrentennis jetzt einen politischen Anspruch gehabt hätte, den das Damentennis gehabt hat. Und der hiermit dann ja, in einer gewissen Weise natürlich ausverkauft worden ist. Und das ist enttäuschend. Auf der anderen Seite ist natürlich schon, finde ich, auch eine valide Frage, warum sollen die sich jetzt rechtfertigen, während sich die ATP nicht rechtfertigen musste, als sie letztes Jahr das schnelle Geld für ihre Next-Gen-Finals mitgenommen
absolut,
hat.
Nein, absolut nicht. Das Kind war schon früher in den Brunnen gefallen. Da sind wir uns einig. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Nächste Woche gibt's wieder einen Chip and Charge, dann mit den Turnieren unter anderem Barcelona und
München, Stuttgart.
Genau, und Stuttgart, genau. Das sind die Hauptturniere in der nächsten Woche. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und bei Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den wollen wir unterstützen und ihr wisst ja, ich habe es am Anfang gesagt, dass ich in Paris bin bei den French Open, dass vielleicht dann auch in Wimbledon sein werde und dass wir uns ja darüber dann freuen würden über finanzielle Unterstützung. Das könnt ihr tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.